Also die zwei Bildmoderatoren sind dann natürlich auch noch da lang gelaufen, haben den Selbsttest gemacht und haben beide einen auf die Mütze bekommen.
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Reingezwitschert, liebe Vogelfans. Wir begrüßen euch. Wir, das sind Martin, sag mal hallo.
Hallo.
Und ich, Fabian. Und wir freuen uns auf eine neue Episode von Reingezwitschert.
Ja, ich freue mich auf die heutige Episode, weil wir haben heute etwas ganz Besonderes, nämlich eine News-Folge.
Das stimmt. Wir sagen eigentlich immer, wir haben heute was Besonderes. Aber heute ist es auch ein anderes Format. Wir werden nämlich mal ausprobieren, so. Man kann sagen, jedes Mal bei den News denken wir, boah, da gibt's noch so viele coole Sachen. Und heute haben wir einfach mal ein paar coole Sachen, die wir mit der Zeit gesammelt haben, in diese Folge gepackt. Ich weiß nicht, was Martin für mich hat. Martin weiß nicht genau, was ich für ihn habe. Von daher könnte es aufregend werden.
Ja, und Fabian, du hast mir was zu sagen?
Ich habe Kaffee getrunken und bin sehr aufgedreht.
Aber was noch was anderes?
Achso, du meinst wahrscheinlich den unnötigen Vogelfakt zur Episodennummer 57. Martin, wir steuern auf die 60 zu.
Ja.
Und zwar ist das die Größe bzw. die Körperlänge vom Fischadler. Der Fischadler ist der einzige Vertreter der einer eigenen Familie, also der gehört nicht zu den eigentlichen Adlern, zu den Akila. Die Akila selbst sind eine Gattung innerhalb der Habichtartigen, also ganz, ganz viele Greifvögel, sei es der Habicht, sei es der Mäusebussard, die gehören alle zu den Habichtsartigen. Und die Fischadler, der ist der einzige Vertreter einer eigenen Familie. Das ist ziemlich cool, finde ich, hat 4 Unterarten weltweit. Ziemlich große Verbreitung in ein bisschen verschiedenen. Manche sind heller, manche sind... Naja, volle Jagdstrategie, die stürzen sich auch ins Wasser. Cooler, cooler Vogel.
Werden wir auch mal mit in eine der Folgen nehmen, die noch kommen.
Das sagen wir auch immer.
Ja, aber ist ja auch so meistens. Ja, und damit kommen wir auch schon zu den Einsendungen, die wir von euch bekommen haben. Diesmal auch wieder per Mail von Sandra. Da geht es um Kolibris, die sie vermisst. So wie du auch wahrscheinlich,
ja.
Fabian.
Ja.
Also ich lese mal vor. Hallo, liebes Reingezwitscher-Team. Ich höre euren Podcast regelmäßig und finde eure Themen sehr interessant und spannend. Dankeschön für das Feedback. Ich habe eine Frage. Es gibt Vogelgattungen, die auf vielen Kontinenten vertreten sind. Und es gibt einige Gattungen, die es zum Beispiel in Europa gar nicht gibt, wie die Familie der Kolibris. Wären Kolibris in Europa als Neozoon denkbar? Es wäre sicher eine Frage der Nahrungsquellen, aber wäre es klimatisch möglich? Es gibt in Amerika auch Kolibris in kalten Gebieten, die auch ziehen, zum Beispiel der Anakolibri.
Also, vielen Dank für die Frage, da ist ja auch schon ganz viel Input drin. Und Kolibris, nochmal um alle abzuholen, leben leider, leider, leider. Wir erinnern uns an die Honduras-Aufnahmen, wo ich in Honduras war, wo dann zwischendurch mussten wir mal abbrechen, weil, oh Martin, sorry, hier ist ein Kolibri. Also das sind schon einfach unglaublich tolle Vögel, aber wir finden sie ausschließlich auf dem amerikanischen Kontinent, also von Nord- bis Südamerika. Es gibt fast 380 Arten, Verbreitungsschwerpunkt ist das Amazonasbecken und die Anden. Und Kolibris in Europa werden auch manchmal, also ich habe schon oft Anrufe bekommen oder Nachrichten, ja, wir haben da Kolibris gesehen, wo wart ihr denn? Ja, im Türkei-Urlaub. Ich so, nee, tut mir leid, es waren keine Kolibris. Das sind dann oft Taubenschwänzchen, also diese tagaktiven Nachtfalter. Auch tolles Insekt, zieht auch, aber Kolibris gibt's in Europa nicht.
Hat auch so einen Schwirrflug, ne, wie der Kolibri, daher die Verwechslung.
Andere Vogelgruppen genauso, also Turacos zum Beispiel in Afrika, Tukane gibt's leider auch nicht außerhalb von Mittel- und Südamerika. Andererseits, wenn man auf Europa guckt, gibt's jetzt nichts, was es nur in Europa gibt, also so... Das kann man leider nicht sagen. Wir teilen uns alles mit Afrika oder mit Asien. Es gibt aber interessanterweise zum Beispiel die Lerchen, die es in Amerika, wo es quasi nur eine Art gibt. Also das ist ganz spannend, wie da die Verteilung ist. Aber zurück zu der Frage. Könnte es Kolibris als Neozoon in Deutschland, in Europa geben? Und die Antwort hast du quasi schon selbst gegeben. Also dadurch, dass es auch relativ resistente Arten gibt, würde es klimatisch vielleicht passen. Aber... Das sind einfach lange evolutive Prozesse, wo sich Arten bilden und sich spezialisieren an ihr Habitat und oft isoliert von irgendwelchen geografischen Barrieren und die evolvieren quasi mit ihren Futterpflanzen zum Beispiel zusammen oder mit ihrer Umgebung. Das heißt, uns fehlen zahlreiche Pflanzen, die vom Kolibri bestäubt werden. Also über 7000 Arten werden vom Kolibri bestäubt und diese Nische ist in Europa einfach nicht existent oder nicht frei. Es gibt auch ähnliche Vögel, sowas wie Nektarvögel oder Loris, Feigenpapageien, Honigfresser. Das sind alles Arten außerhalb von Amerika, die irgendwie so ein bisschen in die Nische von Kolibris stapfen und auch eben Nektar fressen. Also vom Klima her vielleicht denkbar. Es gibt eben auch Arten, die ziehen. Das ist auch ziemlich faszinierend. Also so ein kleiner Vogel, ich meine, die haben Herzschlag von bis zu 1000 Mal pro Minute, was ungefähr 15 Mal pro Sekunde ist. Stellt euch dieses kleine Herz, das ist unglaublich und Kolibris brauchen viel Nahrungsaufnahme dafür, um diesen Energiebedarf zu decken. Also ich würde sagen, es sind auch nicht unbedingt die ersten Kandidaten, die dann mal eben über einen Ozean fliegen.
Also ich merke schon, Fabian, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein Herzensthema für dich, ne?
Die Kolibris. Halt mich zurück, ich liebe Kolibris, das ist so cool.
Ja.
Unsere Verwandten habe ich gerade auch noch, oder haben wir, du bestimmt auch, gerade noch auf dem Weg hierhin zum Studio gesehen, die Mauersegler, die über die Stadt ziehen, das sind tatsächlich die nächsten Verwandten, die gleiche Ordnung wie Kolibris.
Und damit haben wir hoffentlich deine Frage beantwortet, liebe Sandra, und wir kommen zur Nachrichtensektion.
Die Vogelnews.
Ja, auch wenn wir heute eine News-Folge haben, wollen wir natürlich trotzdem eine reguläre News mit einbauen.
Die News in der News.
Die News in der News, genau.
Die News Inception ist.
Mit einem schönen aktuellen oder nicht so ganz so schönen aktuellen Bezug. Ich lese erst einmal den Titel vor, den du dir ausgedacht hast, Fabian.
Bitte sing ihn,
Martin. Beziehungsweise ich versuche ihn mal zu singen. Also, vielleicht kennt ihr das ja. 36 Grad und es wird noch heißer und so weiter.
Schön.
Ja, Hitze belastet die Vogelwelt, Fabian.
Ja, das sind nur einige Beispiele von Schlagzeilen, die ich jetzt geben werde. Also Anfang Juli beispielsweise vom RBB 24. Nabu Berlin, zahlreiche Vögel durch Hitze im kritischen Zustand. Oder im Tageblatt. Extremhitze, Jungvögel flüchten aus überhitzten Nestern unterm Dach. Oder vom SWR. Aufnahmestopp im Vogelschutzzentrum Mössing. Was die Hitze damit zu tun hat. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es einige Schlagzeilen. Das sind alles Reaktionen auf die Hitzewelle, wo Vögel eben drauf reagieren. Und das betrifft vor allem Jungvögel, die sehr schnell überhitzen oder unter Wassermangel leiden.
Ja, und vielleicht habt ihr das auch in Social Media gesehen. Also wenn ihr den entsprechenden Vogelwildstationen folgt, dann konntet ihr eigentlich nicht umhin zu sehen, dass es vor allem auch Mauersegler trifft. Das hatten wir auch schon mal in der Folge mit Melanie Rabe, als es um die Mauersegler ging, dass gerade eben die Jungvögel bei solchen Hitzeperioden ja eigentlich ja fast dem Hitzetod entkommen wollen unter den Dächern, wo sie ja für gewöhnlich brüten und dann eben so weit sich aus dem Nest wagen, dass sie dann unter Umständen aus dem Nest rausfallen.
Auch auf die Vegetation hat das natürlich Auswirkungen. Die verbrennt, Larven finden keine Nahrung von Insekten, die eigentlich gefressen werden. Also viele saftige Pflanzen fehlen und das Ganze hat natürlich dann Konsequenzen auf die Vogelwelt. Aber was Martin eben schon gesagt hat, gerade Vögel in der Stadt leiden sehr. Wenn sich Kästen bis zu 50 Grad aufhitzen, dann springen die Mauersegler. Und das hat auch später Konsequenzen, wenn oft ein Gewitter folgt mit sehr viel Sturm, was dann eben auch irgendwie Nester von den Bäumen holt oder Starkregen, wo dann die Nester geflutet werden. Also das zieht durchaus eine Welle von Konsequenzen mit sich.
Und ihr könnt natürlich auch was dagegen tun. Wenn ihr zum Beispiel einen Garten oder ein Grundstück habt, dann könnt ihr möglichst versuchen, Flächen nicht zu versiegeln. Also je mehr offene Flächen da sind, desto besser kann das Wasser versickern, desto besser ist das Mikroklima. Ihr könnt natürlich Nistkästen aufhängen und darauf achten, dass sie nicht in der prallen Sonne hängen. Also möglichst nach Osten oder in den Halbschatten, so damit sich der Innenraum auch bei Sonnenstrahlung nicht enorm aufhitzt. Und ihr könnt natürlich insgesamt auch klimafreundlich leben, darauf achten, was ihr konsumiert, wie ihr konsumiert, wie ihr lebt. Und ein wichtiger Aspekt, den ihr auch machen könnt, wenn ihr einen Balkon oder Garten habt, eine Vogeltränke aufstellen.
Denn es fehlt einfach an Flüssigkeit, also Vögel leiden dann auch unter Wassermangel und es fehlen Niederschläge, also da kann man selbst was tun. Vogeltränken, da ganz, ganz wichtig, gerade wenn es warm ist, achtet auf die Hygiene, kocht es regelmäßig aus, wechselt das Wasser. Am besten eine flache Schale, wo die Vögel gut reinkommen und rauskommen und gerne noch einen Stein reinlegen, dann können Insekten oder auch Vögel besser landen. Und macht auch ruhig mehrere am Boden verteilt.
Vögel, genau, denn das
Vögel
kommt
lieben das.
Genau, das kommt nicht nur den Vögeln zugute, sondern auch Igel und Marder und naja, wer will, auch Waschbären. Die kann man auch damit unterstützen natürlich, weil die haben natürlich auch Durst. Und ein Aspekt vielleicht noch, ganz oft gibt es so kleine Fallen im Garten, zum Beispiel Gießkannen oder Eimer oder kleine Badewannen, wo man Wasser drin hat, wo Vögel, aber auch Kleinsäuger drin ertrinken. Also passt auf, dass ihr die entsichert, indem ihr zum Beispiel einen Stock reinlegt, damit Tiere da wieder rausklettern können.
Das Ganze werden wir euch natürlich verlinken in den Shownotes unter nabu.de/vogeltränke und den Artikel findet ihr natürlich auch dort.
Thema der Woche.
Bevor wir jetzt einsteigen in die News, und ich bin schon sehr gespannt, was wir einander mitgebracht haben, und ich freue mich natürlich auch auf ein kleines Spiel zum Warmwerden, Aber vorher noch eine kleine Werbung. Und zwar, es ist Sommer und wird heiß. Und passend dazu ist unser heutiger Werbepartner. Und wir freuen uns, dass Sie zusammen mit dem Kosmos Verlag mittlerweile unsere treuesten Reingezwitschert-Partner sind. Vielen Dank dafür schon mal an dieser Stelle.
Jetzt kommt Werbung.
Ritex und NABU haben bereits eine langjährige Partnerschaft. Das deutsche Unternehmen engagiert sich gemeinsam mit dem NABU für den Schutz unserer heimischen Vogelwelt. Und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Unter dem Motto Gut zu Vögeln, sehr passenderweise, verbindet die Partnerschaft nachhaltige Produktentwicklung mit aktivem Naturschutz.
Nachhaltigkeit, die unter die Haut geht. Die Pro-Nature-Kondome von Ritex bestehen aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk-Latex. Ich habe lange geübt. Und sie werden mit 100% Ökostrom hergestellt. Und auch die Kartonage, die das Ganze umgibt, besteht zu 100% aus Recyclingmaterial. So wird Umweltschutz ganzheitlich gedacht. Und erhältlich das Ganze in drei Varianten: Pro-Nature Classic, Sensitive und Intense. Für jedes Bedürfnis das passende Gefühl.
Ich mache an der Stelle mal einen kleinen fachlichen Exkurs. Was heißt eigentlich dieses FSC-zertifizierte Naturkautschuk-Latex? Und zwar beschreibt das Latex, Naturkautschuk, das wird aus dem Milchsaft des Kautschukbaums Hevea brasiliensis hergestellt. Auch manchmal als Gummibaum bezeichnet, aber das ist eigentlich Ficus elastica. Und das gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse. Na Martin, du liebst ja auch sehr Pflanzen, ich auch. Das ist auch typisch, die gibt es auch in unseren Breiten. Die haben oft Milchsaft und dieser Milchsaft wird eben für die Herstellung benutzt. Und FSC, das steht für Forest Stewardship Council. Das ist ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltigere Waldwirtschaft. So ist es ökologischer und sozialverträglicher. Aber an der Stelle zurück zu Ritex.
Ja, ganz neu im Sortiment von Ritex ist das Gleitmittel Pro Nature Gel. Es ist vegan und mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und auch dermatologisch mit sehr gut bewertet. Neu auch im Sortiment die Pro Nature Feeling Kondome. Extra dünn für mehr Gefühl, natürlich und nachhaltig.
Ritex und NABU teilen die gleichen Werte, Verantwortung, Umweltbewusstsein und das Ziel, unsere Natur zu schützen. Und wir freuen uns über die Zusammenarbeit.
Und für euch bedeutet das, mit dem Code NABU25 gibt es 10% Rabatt im Ritex Online-Shop. Also NABU25 zusammengeschrieben und als Zahl.
Weil Nachhaltigkeit auch im Schlafzimmer beginnt. Also schaut vorbei unter www.ritex.de.
Ende der Werbung.
So Fabian, du hast es ja schon angekündigt vor der Werbung. Bevor wir mit den News weitermachen, gibt es noch ein kleines Spiel. Und normalerweise ist das ja deine Aufgabe, ja, dass du hier Sachen
Martin,
mitbringst.
Martin, du hast was vorbereitet.
Ich habe was vorbereitet und zwar ein KI-Song.
Oh, wie schön.
Wobei ich an der Stelle sagen muss, es ist so ein bisschen ein Rabbit Hole gewesen. Ne?
Ja,
also man taucht da ganz schön ab. Und es ist auch so ein Guilty Pleasure. Also je mehr man sich mit der Thematik KI
ja,
und Songs beschäftigt.
Ne? Vielleicht Arbeitsplätze.
Und es gibt sogar so Künstler, die so tun, als wären sie echte Künstler, dabei okay. Sind das KI-Künstler.
Aber, das machen wir hier nicht.
Aber ich habe dir einen Song kreiert und nach alter Manier sollst du und sollt ihr da draußen erraten, um welche Vogelart es sich handelt.
Ich freue mich riesig drauf, dass ich jetzt raten darf.
Den Text habe ich ganz allein kreiert, so, das will ich auch mal sagen, an der Stelle. Und ich habe hier ein paar verschiedene Varianten mitgebracht.
Okay.
Und zwar, du darfst auswählen, du siehst es ja auch auf deinem Handy. Also wir haben einmal Cheerful, etwas, ne, so ein bisschen happy, wir haben Dream Pop, wir haben Emotional Pop, was mich sehr an Helene Fischer erinnert, muss ich an der Stelle mal sagen. Und wir haben Indie Rock und wir haben ein Rap-Stück. Alles derselbe Text, dieselbe Art.
Okay.
Du darfst wählen.
Oh Mann, das ist das schwierig.
Ich meine, natürlich auch etwas unterschiedlich lang, also der kürzeste wäre der Rap.
Ich fange mal an mit Indie Rock.
Okay. Dann walte deines Amtes.
Fängt gut an.
Kleines Intro.
Ich fresse Samen und Insekten, klettere eifrig im Gestänge, glänzt mit vielerlei Effekten, optisch biete ich ne Menge. Lange Schleppe, schwarze Strümpfe, Gothic-Schminke, ganz dezent. Mein Zuhause, das sind die Sümpfe, die ihr auch als Röhrig kennt.
Ich bin
Ja, das ist der Song.
Eieiei, Martin, schön. Also ich glaube, das wird jetzt eine Abwechslung.
Sehr groovig, oder?
Das hast du, also okay. Schöner Text.
Hast du schon eine Idee?
Ich habe eine Idee.
Ja, was
also mit der, spätestens mit dem, also mit dem Geschminkten und ja. Dann als der Röhricht noch kam oder Sümpfe und so, da war es dann relativ klar. Das ist sicher auf Reise rein, war natürlich auch ein guter Tipp. Und näher mit den Lärchen verwandt, denn dieser Vogel ist nämlich eigentlich gar keine echte Meise. Ich nehme mal an, es geht um die Bartmeise.
Sehr genau, super. Wuhu.
Schöner Song. Okay. Oh, das war echt cool. Sollen wir noch eine? Also hast du du gerne noch hören möchtest?
Also wir können gerne noch die Rap-Version machen, okay. Weil die kurz ist. Und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich nicht so der Rap-Fan. Aber ja. Rap hat den großen Vorteil, man kann sehr viel Text in kurzer Zeit reinpacken.
Okay, dann hören wir da auch noch rein.
Ich fresse Samen und Insekten, klettere eifrig im Gestänge, glänz mit vielerlei Effekten. Optisch biete ich eine Menge, lange Schleppe, schwarze Strümpfe, gottig Schminke, ganz dezent.
Mein
Zuhause, das sind die Sümpfe, die ihr auch als Röhrig kennt. Mein Name reimt auch wunderbar auf Reise, doch bin ich der Lärchen-Sippe-Dichter. Selten sieht man mich nur alleine, Markenzeichen sind unsere Gesichter. Ich bin die.
Also Martin geht hier ab.
Sag nur es mir. Ich bin die.
Schön.
Sag du es mir.
Ja genau, dann kommt nur noch Kauderwelsch. Ja, also
cool. Cool.
Ja,
cool.
Also du hast mich da süchtig gemacht, muss ich sagen. Und ja.
Entschuldige dafür.
Ja, naja, aber es macht auch Spaß, ne?
Absolut.
So.
Gut, wir starten in die News-Folge. Und Martin, soll ich anfangen, möchtest du?
Ja, fang ja mal an mit deiner ersten News, mit deiner ersten Schlagzeile, die du mitgebracht hast.
Okay, sehr gerne. Also ich habe eine mit reingenommen, die ich einfach gefunden habe, bei den News, und zwar in vielerlei Hinsicht. Da gab es zum Beispiel Anfang Juli von der Rheinischen Post die Schlagzeile. Schilder warnen in Mickenhagen vor Mäusebussard-Attacken. Oder am 7.7. von der Aachener Zeitung. Schock im Stolberger Wald. Greifvogel attackiert Läuferin.
Schock.
Also etwas reißerisch. Und natürlich ist die Bild auch dabei. Und den Artikel habe ich mir mal rausgenommen, um das Ganze so ein bisschen zu beleuchten. Der Bildartikel heißt übrigens Helmpflicht im Wald wegen Agrobussard. Und der ist schon vom April. So, was hat es damit auf sich? Es handelt sich um einen Mäusebussard in Landsberg am Lech in Bayern. Auch bei den anderen Artikeln handelt es sich um Mäusebussarde, die, um ihre Jungen zu verteidigen, teilweise recht aggressiv sind. Und wenn Leute dann gerade im schnelleren Tempo direkt bei ihrem Nest sind, dann zeigen sich, ich sag mal, gute Eltern und verteidigen ihre Brut. Das ist der fachliche Hintergrund dazu. Da wird dann auch einiges gemacht. Also da werden, das städtische Forstamt zum Beispiel hat in Landsberg Schilder aufgestellt und gewarnt, langsam zu laufen, Kopfbedeckung zu tragen und die Angriffe zu melden. Oder im besten Fall einfach nicht da langlaufen in der Zeit. Wir haben also eine besorgte Mama. Ich finde die Panikmache an der Stelle etwas übertrieben. Man muss natürlich aufpassen. Die haben sehr, sehr scharfe Krallen und vermeidet einfach dann diesen Weg in dem Moment. Das kann man dem Vogel, finde ich, auch nicht allzu übel nehmen. Witzigerweise, alle möglichen Schilder, die bei diesen Artikeln aufgestellt wurden, sind leider fachlich nicht ganz richtig. Also der eine zum Beispiel in Bayern zeigt einen Wüstenbussard, eine amerikanische Art. Bei dem anderen Artikel waren es was Rotmilan-Silhouetten, die abgebildet sind. Aber wie auch immer, es ist gut, dass da Schilder aufgestellt werden. Also habt da bitte keine Panik. Also die zwei Bildmoderatoren sind dann natürlich auch noch da lang gelaufen, haben den Selbsttest gemacht und haben beide einen auf die Mütze bekommen.
Übrigens nicht nur bei Mäusebussard ein Phänomen, sondern auch bei anderen Vogelarten. Also ich kenne das zum Beispiel von Krähen, von Nebelkrähen und Aaskrähen in Deutschland und auch weltweit. Also vielleicht kennt ihr das, in Australien gibt es die Flötenstar.
Der Flötenkrähenstar.
Die sind, glaube ich, nochmal eine Nummer schärfer, weil die auch direkt auf die Augen gehen. Also ja, da gab es auch schon richtig krasse Verletzungen.
Ich weiß, in Skandinavien, der Habichtskauz, der auch dem auch nicht zu spaßen ist, wenn er Jungvögel hat. Also da würde ich sagen, nimmt man ein bisschen Rücksicht in der Zeit und dann geht das. Wenn man es natürlich nicht weiß, ist man, klar, also von einem Vogel von oben attackiert zu werden, ist bestimmt nicht lustig. Von daher, wenn es schon Schilder gibt, achtet darauf.
Gut, ich würde mal eine News nehmen als nächstes. Die ist relativ kurz und die würde ich gerne mit reinnehmen, weil du dich da vielleicht ein bisschen auskennst. Also der Titel meiner Schlagzeile ist Pink flieht aus dem Westmünsterland, Flamingos einfach weg. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, worum es geht, oder?
Es geht wahrscheinlich um die Flamingos, oder?
Genau, und es geht tatsächlich wortwörtlich um die Flamingos. Die News stammt vom Juli, Anfang Juli 2025. Und da ging es um die Flamingo-Population, nenne ich es mal, im Westmünsterland.
Im Kreis Borken, glaube ich, ne? Zwillbrocker Fenn.
Genau, genau. Ja. Und wir hatten, glaube ich, vor zwei Episoden auch mal kurz darüber gesprochen. Mir war nicht klar, dass es ja in Deutschland Flamingos gibt, die hier brüten. Mhm. Und laut DDR nicht nur rosa Flamingos, sondern anscheinend auch chilenische Zwergflamingos. Ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Drei. Es sind Chile-Flamingo, rosa-Flamingo und Kuba-Flamingo mittlerweile, glaube ich.
Also verrückt. Erstens mal, also ich habe da ganz viele Fragen, aber ich gehe erstmal auf die News ein. Also dieses Jahr waren 100 Tiere versammelt dort und das waren ungefähr 20 Brutpaare. Im letzten Jahr waren es nur 17 Nester. Also es gibt anscheinend einen Anstieg, was den Bestand, den Brutbestand dieser Vögel angeht. Und ja, in diesem Jahr war es aber so, dass sie plötzlich das Naturschutzgebiet, was sie dort auch schützt, verlassen hatten. Eigentlich tun sie das erst im September und dann Richtung Niederlande, wo sie dann anscheinend überwintern. Aber in diesem Jahr gab es einen überstürzten Abgang und die Nester waren frei, Eier waren verlassen, tote Küken waren zu finden. Und man hat sich ein bisschen gefragt, okay, wie kam das zustande, was ist da passiert? Und man vermutet, man hat keine Beweise, aber dass es wahrscheinlich Bodenprädatoren wie der Fuchs waren, denn es gibt dort Wildtierkameras und auf denen war er regelmäßig zu sehen. Und man hat auch Möwen in der Peripherie dieser Flamingo-Population gesehen, die Bissspuren hatten von Füchsen. Deswegen vermutet man also, dass das wahrscheinlich Füchse waren, die das verursacht haben. Ja, kannst du noch was sagen? Wo kommen die eigentlich her?
Also es ist jetzt nur etwas mehr als Halbwissen. Ich glaube, dass die ursprünglich, also eine Gefangenschaftspopulation da war und das war aber mit der Bewegung, die zumindest an rosa Flamingos natürlicherweise ist, meine ich auch mal so zwischendurch ein paar Wildvögel mitgekommen sind aus dem Süden. Bin ich mal nicht hundertprozentig sicher. Und die Kuba- und die Chile-Flamingos sind natürlich irgendwie Gefangenschaftsflüchtlinge, die sich dann diesem Flamingotrupp angeschlossen haben.
Also sehr spannend. Also wenn ihr mal dort seid, das ist ja wirklich fast an der niederländischen Grenze, dann schaut doch mal in diesem Naturschutzgebiet vorbei.
Sehr coole News.
Fabian, also eine Schlagzeile, die kommt mir hier ins Auge, die würde ich gerne mal etwas...
Kommt ins Auge. Welche denn?
Die nomadischen Casanovas, weil wir ja heute auch den entsprechenden Werbepartner haben.
Stimmt.
Sextourismus bei Kampfläufern.
Ja, ja. Tolle Studie, wollte ich schon lange mal bringen, ist aber in dieser Folge perfekt, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe, das auszuführen. Also, was hat es damit auf sich? Ist ja eine komische Schlagzeile. Es ist ungefähr ein halbes Jahr alt, die Studie, die ist so von Ende 24, Anfang 25 vom Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz sowie mit zwei Unis aus Groningen und Texel aus den Niederlanden. Hintergrund. Normalerweise bleiben gerade Zugvögel nach Ankunft an ihrem Brutplatz dann sesshaft für die Brut. Das nennt man fachlich sitendär. Also das ist die sesshafte Phase, wo die Vögel dann brüten. Betrachten wir jetzt aber mal Arten mit hoher Männchenkonkurrenz und Polygynie. Das heißt ein Mann mit vielen Frauen. Und Arten, wo rein weibliche Brutpflege betrieben wird. Also die Männchen kommen quasi nur, balzen, geben ihre Gene ab und dann ciao. Bei diesen Arten, wo zum Beispiel der Kampfläufer perfekt drauf passt, wäre es ja vielleicht ein Vorteil, wenn sie nicht nur einen Brutplatz aussuchen, sondern mehrere. Und das dachten sich auch die Forschenden. Deswegen haben sie Kampfläufer, also das ist eine Limikolenart, die Männchen haben Prachtkleid, so ganz coole kleine Löwenmähen, und überwintern auch, sind Langstreckenzieher südlich der Sahara und brüten dann in Nordeuropa und Ostsibirien. Das soweit zum Kampfläufer. Und bei der Studie wurden 99 Männchen in den Niederlanden gefangen und besendet, so mit so Klappnitzen und so Decoys, also mit so Plastikkampfläufern, hat man die gefangen und besendet mit Satellitentracking. Dann verfolgt, um die Bewegungsdistanzen, die Anzahl, welche Orte wurden besucht und die Verweildauer an den einzelnen Brutorten zu untersuchen. Also, soweit so gut, besenderte Kampfläufer und man wollte gucken, was treiben die Männchen eigentlich in ihren Brutgebieten. Und das Ergebnis war ziemlich überraschend und echt cool, finde ich. Die Männchen besuchten im Median, also ich, wisst ihr, was der Median, also nicht der Durchschnitt, sondern der Median, also der Wert in der Mitte sozusagen, 11 verschiedene potenzielle Brutplätze. Das aktivste Männchen sogar 23. Das heißt, 23 verschiedene potenzielle Brutplätze wurden aufgesucht und dabei haben sie im Median über 4000 Kilometer zurückgelegt während der Brutzeit. Also erstmal 1000 Kilometer nach Südafrika und dann auch noch, oder ins Kongobecken, und dann auch noch während der Brutzeit über 4000. Das aktivste Männchen sogar über 9000 Kilometer. Das heißt, der hat wirklich, ja, Hopping gemacht von Brutplatz zu Brutplatz.
Also wenn ich mal kurz zwischenfragen darf, also normalerweise stellt man sich ja so vor, was ich, der Vogel kommt aus dem Winterquartier zurück, landet in der Dippholzer Moorniederung zum Beispiel und hat dann da seinen Brutpartner, zieht da seine Jungen auf und fliegt dann wieder weg. So fliegt, stellt man sich das vor.
So in den Süden, ja.
Genau. Aber bei den Kampfläufern ist es anscheinend so, dass sie sich über tausende Kilometer, also Weibchen und Brutstätten aussuchen, ja, dort dann ihre Gene lassen sozusagen und dann weiterziehen.
Die mittlere Aufenthaltsdauer an einem Ort lag nur bei 2 Tagen.
Wow.
Das heißt, dann haben sie um die Weibchen gebuhlt, sich im Optimalfall gepaart und sind dann weit, weit geflogen. Also das zieht sich dann von wirklich Nordeuropa bis Sibirien teilweise geflogen. Und es gibt keine Hinweise auf ein endgültiges Zielgebiet. Also dass sie dann bei einem Platz, dass es nur so kleine Stopovers waren, um sich irgendwie was anzufressen oder weil Artgenossen da waren, sondern die Bewegungen wirken sehr nomadisch und so opportunistisch, also abhängig von den lokalen Paarungschancen mal vorbei für eine kleine Steppvisite, für ein kleines Rendezvous.
Wow.
Ein kleiner Exkurs, weil Kampfläufer echt verrückt sind. Die Studie hat noch gesagt, es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den 3 Morphen. Mhm. Also Morphen sind verschiedene optische Erscheinungsbilder. Und zwar zwischen den Independents, den Satellites und den Faders. Was ist damit gemeint? Das ist nämlich eine andere Studie, die bewiesen hat, es gibt 3 Fortpflanzungstypen, die nicht nur optisch als Morphe sich unterscheiden, sondern auch genetisch. Das hat man 1995 festgestellt und es wird sogar in Nature publiziert, 2016 dann auch, dass das auf einem Supergen liegt, was halt gemeinsam vererbt wird. Okay, was heißt das jetzt? Was ist so ein Independent? Das sind die häufigste Morphe bei den Kampfläufern, was halt auch mit Verhalten gekoppelt ist. Das ist sehr spannend. 80-90% der Kampfläufer sind diese, gehören zu diesen Independents.
Also der Männchen, muss man sagen,
der Männchen,
oder?
Genau. Wir reden über die Kampfläufer-Männchen. Und die sehen auch anders aus. Diese Mähne, die ich vorher beschrieben habe, ist bei diesen Independents sehr kontrastreich. Meist dunkel oder leicht rötlich. Und die verteidigen sehr aktiv und dominant ihre Balzplätze und buhlen da um diverse Weibchen. Also machen so richtig kleine Arenen und das sind quasi die Machos. Das ist der Großteil der Kampfläufer. Die hauen sich auch echt, die Männchen. Also da, deswegen haben sie auch den Namen bekommen. Dann gibt es aber noch die Satellites, das sind so 10-20%. Die haben eher ein weißes Prachtkleid, also so eine weiße Mähne, und halten sich eher am Rand der Brutplätze auf. Das heißt, die gucken so ein bisschen zu, arbeiten so ein bisschen diesen Independents zu. Also die Independents machen halt den Macho und die Satellites laufen so ein bisschen drumherum, werden geduldet, weil mehr Männchen auch mehr Weibchen anziehen. Aber im Ernstfall bekommt der Independent die Paarung und nicht der Satellite. Aber der Vorteil ist, sie müssen weniger Energie zur Behauptung, zum Aufplustern von sich selbst investieren. Jetzt gibt es noch einen dritten Typ und das ist der witzigste, die Fedders. Das sind so 1-2%. Die sind also deutlich seltener und die sehen aus wie Weibchen, werden also nicht attackiert von den Männchen, sparen sich dadurch viel Energie, Verletzungen, alles Mögliche, sind aber auch weniger attraktiv für die Weibchen. Aber die sneaken sich so heimlich einige Paarungen, also sind durchaus, haben einen kleinen Teil der Vaterschaften auch. Und es gibt wirklich diese 3 auch optisch erkennbaren Fortpflanzungstypen, was ich irgendwie sehr cool
also
finde.
Also sehr, sehr, sehr spannende Vogelart. Ich glaube, da lohnt sich das auch wirklich mal in die Literatur zu gucken, weil da gibt es so viele spannende Aspekte zu dieser, ja, zu diesen Limikolen.
Total. Und auch googelt mal den Kampfläufer, es gibt auch echt süße Bilder mit diesem aufgeplusterten Mähne.
Mich erinnert das immer so an Louis, den Sonnenkönig, oder so diese Perücken, die man damals getragen hat. Übrigens auch diese Weibchenfarbigkeit der Männchen, das ist ja auch ein Phänomen, was wir sehr oft haben in der Vogelwelt, dass ja immature Männchen, also solche, die noch nicht
erwachsen sind, Jugend und
genau,
also im jugendlichen Alter quasi.
Ne, dass sie Weibchenfarben sind oder den Weibchen ähneln. Und das hat oft eben auch mit innerartlicher Konkurrenz zu tun oder Aggressivität. Also sie entgehen sozusagen den männlichen Streitereien, weil sie eben nicht als Männchen wahrgenommen werden.
Also tolle Studie von diesen nomadischen Casanovas, verlinken wir euch natürlich.
Also schon mal eine richtig coole News. Ich sehe hier noch, die ist relativ kurz, die News, auch von dir. Du hast sie betitelt, ein Bett im Hanffeld, Ersatzlebensraum für Sänger. Die würde ich auch gerne noch hören.
Die würdest du auch gerne noch hören. Okay, da geht es um den Sumpfrohrsänger. Den habe ich hier auch mal mitgebracht als Ton, weil der ziemlich faszinierend, also ja, vom Aussehen würde ich sagen, ist er halt einfach ziemlich braun. Aber der Gesang ist sehr ausführlich und sehr viele, viele Imitationen. Es gibt über 200 nachgewiesene Vogelarten, die er nachmacht. Und wer richtig Profi-Orni ist, kann dann sogar hören, ah ja, der hat, keine Ahnung, in Namibia überwintert, weil da hat er jetzt die afrikanischen Vögel nachgemacht. Also der lernt quasi auch in seinem Winterquartier dann neue Vogelstimmen. So hört er sich an. Bisschen wie der Gelbspötter.
Mag ich auch sehr gern.
Ja, und er lebt in so Hochstaudenfluren am Gewässerrand und er hat in dieser Studie bewiesen, dass er Hanffelder ziemlich gut findet und die sogar präferiert, obwohl geeignete andere Habitate in der Nähe wären. Das hat eine Studie, die in der Zeitschrift Vogelwarte von Thorsten Krüger veröffentlicht in diesem Jahr, gezeigt. Da wurden 26 Reviere des Sumpfrohrsängers untersucht auf einer 700 Hektar großen Fläche im Emsland an der Grenze zu Niedersachsen. Es handelt sich übrigens um Nutzhanf, möchte ich an der Stelle noch sagen.
Also Nutz im Sinne von Faserhanf.
Fasern, genau, sowas. Martin, hast du noch eine mitgebracht?
Ich habe noch eine, ich habe noch zwei. Jetzt muss ich mal überlegen, welche davon ich nehme.
Ich sehe hier, ja, kannst du eine aussuchen.
Oder willst du dir eine? Findest du irgendwas?
Ich sehe hier, ein Liedchen am Morgen vertreibt Rivalen und Sorgen.
Ja.
Wahre Gründe fürs morgendliche Vogelkonzert.
Das ist eine gute Wahl, weil das fand ich ganz interessant. Also Fakt ist ja, und das wissen, glaube ich, die meisten von uns, die wir uns mit Vögeln beschäftigen, dass das Vogelkonzert vor allem am Morgen zu hören ist. Also viele werden geweckt, wenn die Sonne aufgeht oder sogar noch vorher von Vogelstimmen, vom Vogelgesang. Und es gibt da zwei dominante Theorien, warum das so ist. Also die eine ist, und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass der Gesang am Morgen besser zu hören ist, denn am Morgen ist es in der Regel kühler, die Luft ist feuchter und feuchte Luft transportiert Schall besser als zum Beispiel trockene Luft. Und es ist vor allem auch windstiller, also Wind stört quasi auch den Transport von Schallwellen. Und dann gibt es noch eine andere Theorie, die besagt, dass die Lichtverhältnisse am Morgen noch so schlecht sind, dass man eigentlich nichts anderes machen kann als singen, weil Nahrungssuchen macht eh noch nicht viel Sinn. Und genau, das sind so diese zwei Theorien und eine Forschungsgruppe wollte mal wissen, was ist dran an diesen Theorien? Also kann man das auch nachweisen? Und diese Untersuchung wurde am Cornell Lab of Ornithology durchgeführt und einer indischen Kolleginnengruppe und wurde im Juni dieses Jahres veröffentlicht. Und sie haben Audioaufzeichnungen von Regenwaldarten genommen aus Westindien. Also eine Studie, die man vielleicht nicht auf alle Habitate und global anwenden kann. Und das war auch nicht der Anspruch der Studie, aber man wollte einfach mal einen Einblick bekommen. Was haben sie gemacht? Sie haben die Aktivitätsmuster der Vögel in diesem Habitat miteinander verglichen und sie haben festgestellt, dass tatsächlich am Morgen das Singmuster signifikant höher war als zum Beispiel am Abend. Man kann sich ja fragen, okay, am Abend haben wir dieselben Bedingungen wie am Morgen. Es ist, mhm, es sind schlechte
also
Lichtverhältnisse.
Also mit Singmuster meinst du, wie viele Arten oder
auch
wie hoch der generell der Dezibel?
Also wie viel gesungen wird, wie lange und wie viele Arten, genau. Also das ganze Spektrum. Man hat auch die Hypothese untersucht der akustischen Transmission. Also wie gut kann der Schall am Morgen durch die Luft transportiert werden? Und sie haben getestet, ob Arten, die eine sehr hohe Frequenz haben, also eine sehr hohe Stimme, die sind nämlich anfälliger für Störungen durch Wind oder durch trockene Luft. Also hoher Schall, hohe Frequenzen tragen nicht so gut in schlechten Luftverhältnissen als tiefere. Und sie wollten wissen, sind Arten, die höher singen am Morgen, aktiver oder nicht? Und sie konnten feststellen, dass das nicht der Fall ist. Was sie noch herausgefunden haben, ist, dass territoriale Arten aktiver sind am Morgen. Sie markieren wahrscheinlich ihr Revier nach der nächtlichen Inaktivität. Sie wollen also sicher gehen, so, das ist mein Revier, bleib also ja weg. Das war ein Aspekt, den sie da herausgefunden haben. Was sie auch herausgefunden haben, ist, dass omnivore Arten, also solche, die tierische Kost und pflanzliche Kost zu sich nehmen, am Morgen auch aktiver sind. Da gehen sie davon aus, dass es damit zusammenhängen könnte, dass sie in Gruppen auf Nahrungssuche gehen und sich am Morgen akustisch zusammenfinden, also zusammenraufen. Und ich kenne das auch von Krähen. Also bei Krähen ist das auch oft so, dass sie am Morgen besonders viel rumkrächzen, gerade im Familienverband. Sie wollen also zusammenfinden und dann auf Nahrungstour gehen. Ja, und es gibt noch ganz viele andere Aspekte, die da mit reinspielen, die Studie nicht untersucht hat. Und sie haben auch nicht den Grund herausgefunden, warum jetzt am Morgen in der Regel das Vogelkonzert stärker ist als am Abend. Aber sie haben gezeigt, das ist ein bunter Mix an verschiedenen Aspekten, die da mit reinspielen.
Okay, also man kann festhalten, es liegt nicht daran, dass die Luft feuchter ist, zumindest nicht bei den hochfrequenten Arten. Und Omnivore sind aktiver Gruppenarten auch als andere.
Genau.
Okay,
ja,
sehr spannend. Ich würde sagen, können noch eine kleine?
Hast du noch eine kleine kurze?
Ja,
Dann schieß los.
Und zwar der giftige Dickkopf. Den haben wir nämlich schon mal vorgestellt.
Ja.
Und es gibt, ich habe die Schlagzeile genannt, nützliche toxische Beziehungen. Weißt du, die gibt's auch. Eine Studie vom letzten Jahr und federführend vom Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung im Saarland, publiziert im Journal Nature Communications. Und es geht um den Bergdickkopf. Da haben wir ja mal, ihr sagt jetzt ja klar, Episode 4 war das, ne? Haben wir vom Bericht reingezwitschert. Ein komischer Vogel aus Papua-Neuguinea, der tatsächlich giftig ist. Und das Gift, was er hat, gleicht dem der Feigiftfrösche, das ist Batrachotoxin, das produziert er aber nicht selber, sondern nimmt es auf über Insekten. So, soweit so gut, das haben wir schon berichtet. Aber was jetzt neu ist, dass auch andere Stoffe ihn vor Befall mit unerwünschten Mikroorganismen schützen, also sowohl dieses Gift als auch Bakterien, die auf dem Gefieder von diesem giftigen Vogel liegen, noch andere Stoffe produzieren. Und diese anderen Stoffe schützen ihn eben vor so Mikroorganismen. Und die werden jetzt untersucht, weil mit denen könnte man ja vielleicht was machen. Also wenn die, ne, ich meine, weiß jetzt nicht, ob hier ein neues Antibiotika entdeckt wird, aber es ist zumindest gegen so Keratin, also gegen, ne, Feder im Schnee aus Keratin, unsere Fingernägel und Haare auch, so keratinangreifende Mikroorganismen. Die werden zum Beispiel, die werden sehr gut geschützt von diesem Stoff, was diese Bakterien produzieren. Also ziemlich cool. Und es wird vor allem im Bürzeldrüsenbereich produziert, diese Stoffe. Und das verteilt der Vogel ja dann über seine Fieder. Also, wer weiß, vielleicht gibt es da ja auch mal eine Anwendung für den Menschen.
Cool. Also, sehr spannend. Wie immer natürlich, die News verlinken wir euch alle in den Shownotes. Da habt ihr ordentlich was zu lesen.
Ja, und ich würde sagen, damit schließen wir mal unsere erste News-Folge. Sagt uns doch gerne oder schreibt uns, was ihr so davon haltet. Vielleicht machen wir auch eine Spotify-Umfrage, wie ihr die Folge fandet. Martin, wie fandst du sie?
Ich fand's ganz gut. Also cool. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen mehr reduzieren, was
die Inhalte angeht. Es gibt so viele Sachen.
Aber es gibt einfach zu viel Cooles zu berichten.
Also schaut in die Shownotes und damit kommen wir zu dem Nabu-Gezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Es ist Sommer, Ferienzeit in allen 16 Bundesländern, Urlaubszeit. Ich hoffe, ihr macht was Schönes draus. Der Nabu hat tolle Tipps für euch, wie ihr zum Beispiel nachhaltig reisen könnt. Also Wasser sparen, hilfreiche Gütesiegel etc. pp. Wenn ihr da mal nachlesen wollt, dann schaut vorbei bei nabu.de/nachhaltig-reisen.
Immer ein schönes Reiseziel sind, vor allem für Tages- und Kurztrips, unsere Nabu-Zentren. Über 80 Stück gibt es und das sind kleine Oasen für seltene Tier- und Pflanzenarten, kann man sagen. Sie bieten auch selbst viele Exkursionen an oder ihr macht das auf eigene Faust. Es gibt Ferienprogramme für Jung und Alt. Schaut da doch mal vorbei. Wir haben auch so Übersichtskarten und die findet ihr unter nabu.de/Zentren.
Und damit kommen wir zu unserem Vogel des Tages, dem Bird of the Day, den du mitgebracht hast. Du zückst gerade auch schon dein Handy und wir hören uns mal an, was dieser Vogel zu sagen hat. Ich höre ihn sehr deutlich.
Fetzt dir die Kopfhörer. Diese Stimme kann man vor allen Dingen Ende März bis Juni hören. Und es ist ein sehr kleiner, niedlicher Vogel. Sehr hochfrequent, wirklich in den Ohren. Das führt aber dazu, dass viele oder einige ältere Menschen oder alte RockmusikerInnen Probleme haben, den zu hören, weil diese ganz, ganz hochfrequenten Töne, wie auch beispielsweise Fledermäuse, schwieriger zu hören sind. Der Gesang ist etwas weniger tänzelnd als die Schwesterart, würde ich sagen.
Hm, schön ausgedrückt.
Ich spiele die Schwesterart auch mal.
Ja.
Das ist so ein bisschen die Linie.
Aha.
Auch sehr hoch. Und wir befinden uns in anderen Lebensräumen. Während dieser Vogel eher in so Nadelwäldern vorkommt, unser Bird of the Day dagegen in so offenen Laub- und Mischfeldern. Friedhöfe, Parks und unser Beobachtungstipp oder meiner ist zumindest alte, richtig mit Efeu zugewachsene Laubbäume irgendwie am Bachrand oder so. Da sehe ich oder höre ich den Vogel am häufigsten. Ich hatte auch das Gefühl, dieses Jahr war echt ganz cool für diesen Vogel. Und ich glaube, wir können es auch mal auflösen, oder?
Ja. Also es ist einer der kleinsten Vögel.
Es hat was
Vögel
mit Jahreszeiten zu tun auch.
Ja, genau. Wir suchen nicht den Winter, sondern wir suchen den Sommer.
So ist
nicht das Sommergoldhähnchen.
Genau. Und ich würde sagen, da lese ich doch mal ein kleines Buchkapitel vor, was erklärt, warum sie eigentlich Sommergoldhähnchen heißen und die anderen Wintergoldhähnchen. Also, Sommervogel. Im Gegensatz zum Wintergoldhähnchen sind Sommergoldhähnchen überwiegend Zugvögel und weichen im Winter nach West- und Südeuropa aus. Immer mehr Individuen verbringen jedoch mittlerweile auch den Winter in Mitteleuropa und werden ihrem deutschen Namen damit nicht mehr gerecht. Also, Wintergoldhähnchen ist das ganze Jahr über zu beobachten. Heißt nicht, dass es die gleichen Individuen sind. Da kommen auch viele aus Skandinavien, im Winter zu uns nach Mitteleuropa. Aber das Sommergoldhähnchen sieht man in der Regel nur im Sommer in Deutschland. Darf ich noch ein Kapitel vorlesen, Martin?
Na gut, weil du es bist, der Autor. Welches hast du denn ausgesucht?
Feuerscheitel, weil das bezieht sich... Na, ich lese mal vor, das steht da ja auch drin. Feuerscheitel. Dies bedeutet sein wissenschaftlicher Name Ignicapilla, genauso wie seine englische Artbezeichnung Firecrest. Der Gattungsname Regulus kann mit kleiner König übersetzt werden und spielt ebenfalls auf die goldgelbe Krone des kleinen Singvogels an. Mhm. Sehr, sehr süß. Wer das Sommergoldhähnchen nicht kennt, tippt es mal in sein Handy ein und sieht einen sehr kleinen süßen Vogel.
Ganz bunt auch, ganz schön. Ja, wenn ihr mehr zur Episode, zum Bird of the Day, zum Thema erfahren wollt, dann schaut beim NABU-Bundesverband bei Instagram und den Social-Media-Plattformen vorbei, wo wir vertreten sind. Und an der Stelle würde ich sagen, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, freuen uns, dass ihr dabei wart.
Ich spiele noch einmal für euch das Sommergoldhähnchen zum Abschluss ein.
Du kneifst die Augen zusammen, das ist wirklich laut.
Sehr laut.
Wenn ihr Anregungen für uns habt, welche Vogelarten wir mal vorstellen sollen oder welche Themen wir behandeln sollen, dann schreibt uns gerne an vogelpodcast@nabu.de oder lasst uns eine Bewertung, einen Kommentar da.
Das könnt ihr auch bei Spotify machen. Da könnt ihr auch in unserer Umfrage teilnehmen, die zu jeder Episode irgendwie was abfragt. Wir gucken uns das auch immer an und freuen uns selber Rückmeldungen. Und habt einen tollen Tag. Genießt den Sommer, wo auch immer ihr seid. Vielleicht habt ihr das gerade bei einer, weiß nicht, Autobusfahrt irgendwie auf dem Weg in den Urlaub gehört. Würden wir uns auch freuen, wenn ihr einfach eine schöne Zeit habt. Genießt es, guckt nach den Vögelchen und passt auf euch auf.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.